Wir möchten heute Abend noch einmal aus dem Johannesevangelium lesen, und zwar aus Kapitel 15. Johannes 15, Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, und ihr werdet meine Jünger werden. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, um was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Soweit Gottes Wort. Liebe Geschwister, wir haben gestern Abend aus Johannes 12 gelesen und damit das Kapitel vor uns gehabt, in dem der öffentliche Dienst des Herrn Jesus hier auf der Erde unter den Juden damals endete. Und danach beschäftigt er sich mit seinen Jüngern in den Kapiteln 13 bis 17 des Johannesevangeliums. Er geht mit seinen Jüngern auf den Obersaal. Aber ich sage das einmal nebenbei, diese Kapitel, diese fünf Kapitel, 13 bis 17, die spielen sich ja nicht komplett auf dem Obersaal ab. Der Herr Jesus ist zwar in Johannes 13 mit seinen Jüngern auf dem Obersaal und wäscht ihnen dort die Füße. Er spricht auch in Johannes 14 dann von ihnen, zu ihnen. Aber am Ende von Kapitel 14 heißt es, steht auf, lasst uns von hier weggehen. Und das ist sozusagen das Aufbruchzeichen, das der Jesus den Jüngern gibt, dass er jetzt mit ihnen aufsteht, den Obersaal verlässt und dann Richtung Ölberg geht. Zunächst durch Jerusalem am Tempel vorbei, aus Jerusalem raus, dann den Abhang hinunter die Ostseite von Jerusalem ins Kidrontal. Und auf dieser Strecke muss er dann, also nachdem sie den Obersaal verlassen haben, ich weiß ja nicht genau, wir wissen nicht genau, wo der Herr Jesus dann mit den Belehrungen von Kapitel 15 angefangen hat, muss er ihnen dann die Kapitel 15 und 16 auf dem Weg ans Herz gelegt haben. Und er hat dann in Johannes 17 dieses Gebet zum Vater gesprochen und direkt danach heißt es, Kapitel 18, als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Also man hat den Eindruck, dass wir uns hier in Kapitel 15, 16 und 17 auf dem Weg ins Kidrontal befinden und der Jesus dann, bevor er diesen Bach Kidron überschritt, noch dieses große Gebet zum Vater gesprochen hat. Nun, wie dem auch genau sei, nachdem der Herr Jesus also in Kapitel 12 seinen öffentlichen Dienst mit einem Abschlusszeugnis am Ende des Kapitels abschließenden Zeugnis beendet, zeigt er ihnen, den Jüngern in Kapitel 13, was er tun wird, wenn er sie verlässt. Dann wird er nämlich im Himmel, und davon ist das hier ein Bild mit der Fußwaschung, für sie tätig sein, um sie teilhaben zu lassen mit ihm. Und dann zeigt er ihnen, neben dem Dienst, den er jetzt für uns, seine Jünger, tut im Himmel, zeigt er auch in Kapitel 14, was er noch da tut, nämlich eine Stätte zu bereiten, in dem Haus seines Vaters. Aber in Kapitel 15 zeigt er Jesus den Jüngern, was sie tun sollen, während er nicht mehr bei ihnen ist, nämlich Frucht bringen zur Ehre des Vaters. Und da stellt der Jesus sich vor in diesem Kapitel 15 als der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ich bin der wahre Weinstock, sagt der Jesus zu den Jüngern. Und die Jünger verstanden sehr gut, was das Bild des Weinstocks bedeutete aus dem Alten Testament. Aber bevor ich darauf eingehe, auf Einzelheiten dieses Textes, darf ich eben darauf hinweisen, dass wir diesen Text gut oder besser verstehen, wenn wir überlegen, welche Personen eigentlich hier genannt werden. Hier nennt der Jesus sich selbst als den wahren Weinstock. Er spricht von Gott, dem Vater, der Weingärtner ist. Dann redet der Herr Jesus hier mit seinen Jüngern. Aber jetzt frage ich, wie viele sind das? Vielleicht denkst du, ja, gib doch 12. Aber der Jesus spricht dieses Kapitel, diese Belehrung hier nicht zu 12 Jüngern, sondern nur zu 11. Und das ist schon sehr wesentlich, um Johannes 15 zu verstehen. Es ist wichtig, bei Botschaften oder Texten oder Ansprachen, dass man berücksichtigt, das sage ich jetzt allgemein, wer ist der Adressat? Und der Jesus spricht Johannes 15 nur zu 11 Personen, nicht zu 12. Aber der 12., der schon nicht mehr dabei war, seit dem Ende von Kapitel 13, der ist sicherlich auch erwähnt. Aber wir werden gleich sehen, in welcher Form. Aber wir haben hier eine Unterscheidung unter der Schar der Jünger in 11 plus 1 und den Herrn Jesus und den Vater als den Weingärtner. Nun, ich bin der wahre Weinstock. Aus dem Alten Testament, Psalm 80, ist bekannt, dass Gott Israel mit einem Weinstock vergleicht, den er aus Ägypten gerufen hat. Im Psalm 80, Vers 9, einen Weinstock zogst du aus Ägypten, vertriebst die Nationen und pflanztest ihn, nämlich im verheißenen Land Kanaan. Aber dieser Weinstock ist entartet. In Jeremia, ich meine Kapitel 2, Vers 21, hören wir, und ich hatte dich als Edelrebe gepflanzt, lauter edles Gewächs, und wie hast du dich mir verwandelt in entartete Ranken eines fremden Weinstocks. Was ist der Sinn eines Weinstocks? Nun, der Sinn eines Weinstocks ist, Frucht zu bringen für Gott, nämlich diese Frucht des Weines, der das Herz Gottes und der Menschen erfreut, wie wir im Alten Testament auch lesen. Ein Weinstock hat gar keinen anderen Zweck und keine andere Funktion, als nur die Funktion, Frucht zu bringen. Von anderen Gewächsen in der Natur kannst du viel mehr verwenden. Zum Beispiel von einem Apfelbaum kann man nicht nur die Äpfel verwenden, da kann man auch das Holz nehmen und Möbel rausbauen. Man kann aus Hölzern von Bäumen Balken zimmern und die für den Hausbau verwenden. Aber ein Weinstock hat ein untaugliches Holz für irgendwelche sonstigen Zwecke. Es hat nur den Sinn, dass der Saft strömt in die Reben, damit an den Reben die Frucht hervorkommt, die dann dem Weingärtner oder dem Besitzer des Weinbergs Freude gibt. Und in Jesaja 5, ich will das jetzt nur erwähnen, spricht Gott auch davon, dass er das Haus Israel, dass er Israel wie ein Weinberg gepflanzt hatte, einen Kelterdruck gesetzt hatte, Mauern gebaut hatte, nämlich durch das Gesetz, um Schaden von außen durch die Völker, durch die heidnischen Kulturen abzuhalten. Aber dieser Weinberg brachte nur Herlinge hervor, saures Gewächs, was nicht zur Freude des Weinbergbesitzers war. Und jetzt kommt der Herr Jesus, nachdem dieses Volk Israel so Gottes Anforderungen gegenüber versagt hatte und so enttäuschend sich verhalten hatte, sage ich einmal menschlich, da kommt der Herr Jesus hier und sagt, ich bin der wahre Weinstock. Man hätte denken können, als der Jesus in die Welt kam, da war er die edelste Rebe des Weinstocks Israel. Hätte man denken können. Und in gewisser Hinsicht ist das auch wahr, denn er stammte ja aus den Juden. Und er hat auch als Jude in allem völlig das Gesetz erfüllt und gezeigt, wie ein wahrer Jude und ein Mensch vor Gott dem Vater leben und ihn ehren und verherrlichen sollte. Er hat gezeigt, wie ein Mensch vor Gott leben soll. Er hat gezeigt, wie ein wahrer Jude das Gesetz halten soll. Aber der Jesus sagt hier was anderes. Er sagt hier, ich bin der wahre Weinstock. Und dieses Wörtchen wahr, liebe Geschwister, das ist nicht das Gegenteil von falsch. Sondern dieses wahr, das bedeutet so viel wie wirkliche. Ich möchte mal eine Stelle lesen aus unserem Evangelium, aus Kapitel 6. Da sagt der Herr Jesus zu den Juden, wo es um das Brot geht, um das Manna. Dann wird klar, was das Wahre oder Wahrhaftige, was dieses Wort bedeutet. In Johannes 6, Vers 32, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Und da wird klar, dass hier wahr oder wahrhaftig nicht das Gegenteil ist von falsch. Der Hebräerbrief spricht auch von der wahren Hütte, dass der Jesus der Diener geworden ist, der wahren oder wahrhaftigen Hütte. Das heißt des Wirklichen. Alles andere war vorher nur Schatten, war nur Hinweis. Aber in dem Herrn Jesus ist das Wahrhaftige gekommen. In dem Herrn Jesus ist die Wirklichkeit gekommen. In dem Herrn Jesus ist das gekommen, was Gott schon immer im Sinn hatte, was den Gedanken Gottes entsprach und bleibt. Was wirklich ist. Der Jesus kam hier auf die Erde, um das, was Israel hätte sein sollen und nicht war, tatsächlich für Gott zu sein, zu Gottes Ehre Frucht zu bringen. Und in diesem Kapitel, das sage ich jetzt vorab ganz allgemein, stellt der Herr Jesus die Jünger auf dieselbe Basis wie ihn, wie sich selbst, im Hinblick auf das Leben als verantwortliche Menschen, als Zeugen hier auf der Erde, um für Gott Frucht zu bringen. Das ist wesentlich, dass wir das sehen. Es geht in diesem Kapitel nicht darum, liebe Geschwister, dass wir Glieder am Leib Christi sind beispielsweise. Es geht auch hier in diesem Kapitel nicht um die Frage, wie ein Mensch ewiges Leben bekommt, sondern hier ist der Gedanke andersherum. Die Frucht wird sichtbar und wenn und weil Frucht sichtbar wird, dann kann es nicht anders sein, als dass das Leben auch vorhanden sein muss und dass dieses ewige Leben gelebt wird aus der Gemeinschaft, lebendigen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Das ist die Betrachtungsweise in Kapitel 15. Ich sage das deswegen, weil wir gleich zu der Frage kommen werden, die immer wieder einmal für Unsicherheit sorgt, da werden doch auch welche abgeschnitten und die verdorren und dann werden die auch noch verbrannt. Kann denn ein Glied am Leib Christi, und das ist schon falsch, das damit zu verbinden, kann denn ein echter Gläubiger sozusagen ausgeschnitten werden und dann ewig in das ewige Gericht kommen? Wir werden das aber gleich sehen. Der Jesus sagt also, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er ist der treue Zeuge, er ist der Mensch, der Gott auf dieser Erde verherrlicht hat, für ihn gelebt hat, Frucht gebracht hat und er verbindet seine Jünger mit sich. Wir sind die Reben an ihm. Aber in Vers 2 sagt er zunächst, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Es geht in diesem Kapitel um unsere Verantwortung, liebe Geschwister, und nicht so sehr um unsere Vorrechte und die Gnade. Wir werden zwar mit der Gnade enden in unserem gelesenen Abschnitt, aber es geht vor allen Dingen um unsere Verantwortung, hier auf der Erde Frucht zu bringen. Und wenn in Vers 2 jetzt zwei Arten von Reben vorgestellt werden, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg, und andere, die Frucht bringen, die reinigt er, dann ist das sicherlich tiefe Weisheit unseres Herrn, dass er dieses Beispiel oder die Verantwortung, Frucht für ihn oder den Vater besser gesagt zu bringen, an dem Beispiel des Weinstocks und der Reben festmacht und nicht beispielsweise an dem Beispiel des Apfelbaums, um noch einmal dieses Gewächs zu nennen. Warum? Es ist in der Natur der Sache so bei einem Weinstock, dass nicht jede Rebe, die aus dem Weinstock wächst, Frucht bringt oder Frucht, überhaupt Frucht bringen kann. Das habe ich auch erst vor kurzer Zeit gelernt. Wir haben seit vielleicht 2-3 Jahren einen kleinen Weinstock bei uns im Garten sitzen und man muss so einen Weinstock richtig behandeln. Wenn man einen mehrjährigen Weinstock hat, der eine knorrige, verwachsenen Stamm unten hat, und da kommt im Frühjahr, wenn die frischen Triebe überall raussprießen, und da treibt der Weinstock sehr viele normalerweise, dann kann aus dem dicken Stamm oder irgendwelchem alten Gehölz, was davon abgeht, kann ein Trieb herauskommen. Und dann gibt es vielleicht woanders noch Holz vom letzten Jahr und da kommen auch Triebe raus. Und diese zwei Triebe, die ich jetzt beschrieben habe, von denen kann man vorher schon wissen, schon ganz im Frühjahr, wenn noch kein Blättchen dran ist und es sich noch nicht voll entwickelt hat, kann man schon wissen, ob da im Herbst Frucht dran sein kann oder nicht. Jeder Trieb, der nicht aus einem Holz kommt, das im letzten Jahr gewachsen ist, also der in meinem Beispiel eben der Trieb, der aus dem alten, älteren, knorrigen Holz kommt, der kann keine Frucht bringen. Das hat der Schöpfer in der Schöpfung so angelegt. Und das zeigt uns jetzt gleich und hilft uns zu verstehen, was hier mit solchen gemeint ist, die Frucht bringen und die keine Frucht bringen. Es ist so, dass nur die Triebe, die Rebranken, die auf dem vorjährigen Holz herauswachsen, in dem Jahr, in dem sie daraus gewachsen sind, Frucht tragen. Das ist ein Naturgesetz beim Weinstock. Es wird oft die Frage gestellt, hier steht doch jede Rebe an mir, die Fußnote sagt, in mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Man kann also in oder an dem Herrn Jesus sein und trotzdem verloren gehen, weil man keine Frucht bringt. Und seht, da versteht man dann den landwirtschaftlichen Zusammenhang vielleicht nicht ganz, sondern man muss einfach wissen, es gibt Reben, die sind per se unfähig, Frucht zu bringen, auch wenn sie an dem Weinstock angedockt sind, weil sie von der Art her, vom Wesen her, falsch, im Sinne des Fruchttragens, falsche Reben sind. Und die auf dem einjährigen Holz heraussprießen in diesem Jahr, also ein einjähriges Holz vom letzten Jahr, die tragen Frucht. die sind so angelegt, das sind Reben der Art, dass sie Frucht bringen. Und das verstanden die Jünger natürlich. Die waren mit der Landwirtschaft vertraut. Wir sind das oft nicht. Hier ist, glaube ich, auch kein Weinbaugebiet. Das weiß man also nicht unbedingt. Ich sage das nur, um hier eine Schwierigkeit wegzunehmen. Es geht also bei diesem Vergleich oder diesem Bild aus der Natur darum, was wird, sieht man von außen? Und von außen sieht beides so aus. Wie? Judas Iskariot war auch von außen dabei. Er gehörte auch zu den 12 Aposteln. Er trieb auch Dämonen aus. Er predigte auch das Evangelium des Reiches. Er heilte auch die Kranken. Da müssen wir von ausgehen. Sonst wäre das dem Zweiten, der Herr sandte sie ja zu zwei und zweien aus, sicherlich aufgefallen, dass irgendwas mit seinem Kollegen, Apostelkollegen, nicht stimmt. Weil bei dem passiert ja gar nichts. Aber der Judas ist nicht aufgefallen. Also er hatte auch diese Vollmacht. Und trotzdem, wenn er auch an dem Weinstock war, brachte er keine Frucht. Und das war der Beweis, dass er kein Leben hat. Deswegen wurde er abgeschnitten. Und deswegen ging er an seinen Ort und ist ewig verloren. Das ist also der erste Grund, warum ich hier kurz darauf eingehe oder etwas näher darauf eingehe. Der eine Punkt, um zu erklären, dass wir hier keine wirkliche Schwierigkeit haben, wenn man die Art der Reben aus der Natur, wie sie von Gott, dem Schöpfer, gegeben sind, unterscheidet. Und zweitens ist uns dieses Kapitel nicht gegeben, um die Frage zu beantworten oder auch tiefergehend zu erörtern, ob ein Gläubiger etwa verloren gehen könnte. Denn der Jesus spricht überhaupt nicht zu Judas Iskariot, der ist gar nicht dabei, sondern der Jesus gibt den Jüngern Belehrung, den 11 echten Jüngern, was ihre Aufgabe ist, wenn er im Himmel ist, ihre Aufgabe hier auf der Erde, wie sie für den Vater Frucht bringen können. Und deswegen liegt darauf das Gewicht der Ausführung des Herrn Jesus, seiner Belehrung, und nicht auf diesem anderen Punkt, wenngleich er auch angedeutet wird. Ich sage noch in Klammern dazu, manchmal suchen wir in Bibelstellen oder in Passagen der Bibel Antworten auf Fragen, die da überhaupt nicht behandelt werden. Oder die nur, wo nur eine ganz kleine Andeutung ist von irgendwas. Und dann meint man, man müsste jetzt aus diesem Vers oder aus diesem Satz dieses Thema herausziehen können. Aber wir müssen am besten immer versuchen, mit der Hilfe des Herrn, den Zusammenhang, den Kontext, wer hat es gesagt bekommen, warum, was ist die Hauptabsicht des Textes, erkennen. Und dann hilft uns das, dass wir nicht auf Nebengleise kommen, die uns dann, wo wir vielleicht Schwierigkeiten bekommen. Also, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringen. Und um diese Reben geht es eigentlich in diesem Kapitel. Die reinigt er, die reinigt der Weingärtner. Der Weingärtner weiß nämlich zu beurteilen, was in seinem Sinn köstliche Frucht ist. Und dann tut er alles, um die Frucht bei den Reben, die echte, gute, fruchttragende Reben sind, zu verbessern. Wie tut er das? Da weiß jeder Winzer, dass es einen Sommerschnitt gibt. Wenn also im Frühjahr die fruchttragenden Reben geschossen sind, gewachsen, herausgewachsen sind und sich weiterentwickeln, dann muss man sie unter Umständen hinten irgendwann kappen, dass sie nicht zu sehr in die Länge wachsen, dass die Kraft nicht durch immer größeres Wachstum in die Länge verbraucht wird, sondern dann muss der Winzer mal einen Korrekturschnitt vornehmen, damit der Saft weiter vorne sozusagen bleibt und in die Trauben fließt, in den Fruchtansatz geht. Und außerdem aus solchen Ranken, die dann Frucht tragen können und Fruchtansatz haben, entwickeln sich wieder Geiztriebe und die nehmen alle Kraft weg. Die wollen alle den Saft des Weinstocks haben, aber sie können auch keine Frucht tragen. Aber sie sind an der fruchttragenden Rebe. Und dann kommt der Weingärtner und schneidet auch die ab. So nimmt er Korrekturen vor da, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, wo ich ins Kraut schieße. So nimmt der Weingärtner, der Vater, unser Gott und Vater, Korrekturen vor, wo wir vielleicht etwas leichtsinnig werden, im Selbstvertrauen gehen, nicht mehr auf ihn, unseren Herrn blicken. Dann kommen solche Schnittchen, wo plötzlich etwas nicht mehr funktioniert, wo es nicht weitergeht. Und dann wendet sich die Seele wieder dem Herrn zu und dann merken wir, wir müssen abhängig sein von ihm, wir brauchen ihn. Ich brauche dich alle Zeit, du gnadenreicher Herr. In ihm bleiben, das wird gleich das Thema sein. So reinigt der Vater, der Weingärtner. Oder es kann auch einmal sein, was vielleicht nicht ganz so häufig ist, aber das gibt es wohl auch, das Pilzbefall oder irgendwie solche Flechten oder irgendwas sich auf dem Weinstock ausbreitet und dann ein bisschen mit Schwefel oder mit irgendwelchen Mittelchen mal behandelt werden muss. Er sieht, was alles die Frucht reduziert. Und das tut er auch in deinem und meinem Leben. Und es gibt viele Dinge im Leben, vielleicht bin ich mir dessen gar nicht immer so bewusst, wo er eigentlich durch seinen Schnitt, durch sein Messer mir einen kleinen Einhalt gebietet oder mich zum Nachdenken bringen möchte, dass ich zur Ruhe komme und überlege, ist das, was ich hier tue, wohlgefällig? Ist das förderlich für mein geistliches Wachstum? Und wie manches Mal habe ich es vielleicht gar nicht gemerkt, habe die Ärmel hochgekrempelt und habe gedacht, es geht doch weiter, ich habe schon eine Lösung. Oder es wird. Lasst uns da ein feines Empfinden haben und unseren Gott und Vater fragen, was er uns durch das eine oder andere sagen will. Er reinigt, damit diese Rebe noch mehr Frucht bringt. Aber es gibt zwei Arten von Reinigung. Und der Jesus grenzt das jetzt in den Versen 2 und 3 voneinander ab. Er sagt zunächst in Vers, oder er sagt anschließend in Vers 3, nachdem er zunächst von dieser praktischen Reinigung in Vers 2 gesprochen hat, in Vers 3 sagt er, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das meint die grundsätzliche Reinigung. Ich sage einmal, zum Zeitpunkt unserer Bekehrung, als wir durch das Wort Gottes gereinigt worden sind, wie wir in 1. Petrus 1 lesen, durch das bleibende, lebendige und bleibende Wort Gottes sind wir gereinigt worden, haben das Bad der Wiedergeburt empfangen. Und dann haben wir Leben aus Gott und das ändert sich auch nicht mehr. Und dennoch, Johannes 13, ich erinnere daran, brauchen wir diese Tätigkeit des Herrn Jesus in der Fußwaschung oder diese reinigende Tätigkeit, wie sie hier genannt wird, des Weingärtners. Das ist die praktische Reinigung auf dem Glaubensweg in der Nachfolge des Herrn Jesus. Nun, das große Thema oder Geheimnis des Fruchtbringens ist in Versen 4 und 5 vom Herrn Jesus umschrieben. Bleibt in mir. Und ich in euch. Wir haben öfters in den Schriften des Johannes diese zweiseitige Bewegungsrichtung. Bleibt in mir und ich in euch. Oder auch wenn wir an Johannes 17 denken. Du in mir und ich in dir. Wir haben diese gegenläufigen Ausdrucksformen. Und hier geht es darum, bleibt in mir. Das ist unsere Verantwortung, in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus tagtäglich zu leben. In Johannes 6 sagt er einmal, ich darf einen Vers vielleicht daraus zitieren. Johannes 6, Vers 56. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wir kennen diese Stelle in Johannes 6, wo es um das Essen des Brotes des Lebens geht und der Jesus sagt dann, dass er, Vers 51, das lebendige Brot ist, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Man muss sich mit ihm nähren, ihn essen und trinken. Er spricht von seinem Fleisch und seinem Blut und meint das natürlich in einer geistlich übertragenen Form, dass wir sein seinen Kreuzestod auf uns anwenden, im Glauben annehmen, denn er sagt in Vers 53 am Ende, denn so habt ihr kein Leben in euch selbst. Also der erste Schritt ist, Leben zu bekommen durch die Annahme des stellvertretenden Opfertodes unseres Herrn. Aber Vers 56, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Und dann geht er einen Schritt sozusagen weiter. Da geht es um die permanente Gemeinschaft, die wir haben müssen und sollen mit ihm, indem wir uns von ihm nähren auf dem Glaubensweg, und dann bleibt in mir und ich in ihm. Das Ergebnis oder die Konsequenz ist dann lebendige Gemeinschaft, innere Gemeinschaft mit ihm. So ist das hier auch. Bleibt in mir und ich in euch. Wenn unsere Herzen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben, dann wird ich in euch seine Kraft ganz praktisch in uns wirken können. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. In ihm bleiben. Gemeinschaft. Wie wird die Frucht an der Rebe in der Natur bewirkt? Muss die Rebe sich eigentlich anstrengen? Muss sie ängstlich sich darum sorgen, ob sie genug Frucht bringt? Nein, die Rebe muss nur am Weinstock sein. Das ist nämlich das Geheimnis. Die Verbindung muss stimmen. Und so ist das in unserem Leben gerade, sagt der Jesus zu seinen Jüngern, die Verbindung muss stimmen. Und dann kommt sozusagen aufgrund eines Naturgesetzes diese Frucht automatisch hervor. Christen müssen sich nicht anstrengen. Wir brauchen keine Konzepte, um Frucht zu bringen. Wir müssen uns nicht selbst aufpumpen, dass da endlich was passiert in unserem Leben. Sondern was wir brauchen ist, in Christus bleiben. Im Psalm 92 wird auch von Fruchtbarkeit, spricht der Psalmist auch von Fruchtbarkeit und zeigt uns, wie Fruchtbarkeit gewährleistet wird. Ganz ähnlich wie in unserem Kapitel Johannes 15. Da heißt es im Psalm 92, Vers 13, der Gerechte wird sprossen wie die Palme, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter sind sie stark, sind saftvoll und grün. Wir sehen auch hier diese ganz natürliche Entwicklung, dass durch das Gepflanztsein, dass die in bleibender Beziehung leben, dadurch wird die Frucht automatisch bewirkt. Und der Jesus sagt das hier auch so. Denn außer mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir, sagt die Fußnote, könnt ihr nichts tun. Und das ist tatsächlich so. Es kommt nicht darauf an, dass wir etwas wollen, dass wir uns unter einen Leistungsdruck begeben. Wenn ich am Tag 10 Traktate verteile, fühle ich mich schon besser, als wenn ich nur 8 verteilt habe oder so etwas. Nein, sondern in dem Herrn Jesus, mit ihm leben, aus der Gemeinschaft mit ihm, dann wird automatisch hervorkommen, dann wird er wirken können, was Frucht ist für Gott. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Wir werden sehen, dass sich das hier steigert in diesem Kapitel. Außer mir könnt ihr nichts tun. Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger werden. Ich möchte gerne aus diesen zwei Versen 7 und 8 drei Punkte herausgreifen, in denen wir sehen, was geschieht, wenn diese lebendige Verbindung zu dem Herrn Jesus täglich da ist und wir sie praktisch leben. Erstens, ihr werdet bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Zweitens, es kommt viel Frucht vor zur Verherrlichung des Vaters. Und drittens, ihr werdet meine Jünger werden. Erstens, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Es gibt allerdings eine Voraussetzung. Damit diese drei Ergebnisse zum Vorschein kommen oder sich bewahrheiten. Wenn ihr in mir bleibt, und der Jesus fügt jetzt hinzu, und meine Worte in euch bleiben. In Johannes 14 hatte er auch schon von seinen Worten gesprochen, in Vers 23. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Er hat auch schon vorher in Kapitel 14, in Vers 21 von den Geboten gesprochen. Es sind also die Gedanken des Herrn, unseres Meisters, das, was sein Herz, seinem Herzen wichtig ist, wie er, was er wünscht, was ihn erfreut, wenn das in uns bleibt. In uns bleiben bedeutet eine Wohnstätte in uns haben, dass eine Bleibe in uns haben. Dann wird nämlich mein Herz, mein Denken, mein Wollen von dem Herrn Jesus und dem, was ihm gefällt, geprägt. Und wenn das der Fall ist, dann, sagt er, könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Dieser Vers 7b sagt nicht, dass irgendein Mensch bitten könnte, was immer er wollte, und es wird geschehen. Das kann schon deswegen nicht sein, weil sich der Herr Jesus hier an seine Jünger wendet. Und dieser Vers sagt auch nicht, dass ein Gläubiger beten kann, was immer er will, und es wird geschehen. Sondern dieses Wollen, was ihr wollt, ist ein Wille in mir, der aufgegangen ist in dem Willen meines Herrn, oder anders ausgedrückt, der sich dem Willen meines Herrn unterordnet, wo sein Wille mein Wunsch wird. Und wenn das der Fall ist, liebe Geschwister, dann sind das eben keine eigensinnigen Gebete, dann sind das keine Gebete um nutzlose Dinge, dann sind das keine Gebete, in denen ich im Mittelpunkt stehe, oder vielleicht sogar wir um schädliche Dinge beten, das gibt es ja auch. Man kann auch Dinge bitten, die in den Augen des Vaters völlig schädlich für uns sind, unserem geistlichen Leben überhaupt nicht zuträglich sind, dann will er die überhaupt nicht erhören und dann wird es auch nicht geschehen. Aber hier sagt der Jesus, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Das sind Bitten, die mit ihm übereinstimmen. Ich darf das einmal aus dem ersten Johannesbrief aus Kapitel 5 durch einen weiteren Vers belegen. 1. Johannes 5, Vers 14. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was irgend wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Das ist eine merkwürdige Aussage in Vers 15. So, dass der Gläubige erst einmal darum betet, dass er die richtigen Bitten in sein Herz bekommt. Und diese richtigen Bitten sind dann Bitten, die nach dem Willen Gottes sind. Und wenn er die bittet, dann betet er letztlich um das, was Gott sowieso tun will. Und deswegen wird das erhört. Nicht, weil ich das will, weil ich das bete, sondern weil Gott das will, weil Gott das schenken möchte. Und er wünscht sich, dass wir, die Kinder Gottes, die Gläubigen, praktisch im Gebet mit ihm in innere Übereinstimmung sind, indem wir vorher durch die Beschäftigung mit dem Herrn Jesus und dem, was ihm gefällt und seinem Wort, in innere Übereinstimmung mit ihm und seinem Wort gekommen sind. Das erhört er. Ein zweiter Punkt, in Johannes 14 ist auch eine Einschränkung gesagt. Heute Abend ist zwar das Gebet nicht unser Thema, aber ich möchte das doch mal kurz zeigen, damit man nicht zu einer Fehldeutung kommt. In Johannes 14 sagt der Herr Jesus, ja, Vers 13, und um was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Aber dann geht der Satz weiter, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Das ist eine weitere Randbedingung für erhörliches Gebet. Es werden die Gebete erhört, durch die Gott verherrlicht wird. Das sagt der Jesus hier. nicht irgendwas Selbstsüchtiges in meinem Leben, damit vielleicht mein Fleisch sogar etwas empfängt, was es gerne haben will, sondern die Frage ist, ist es in Übereinstimmung mit unserem Herrn, in seinem Sinn? Ist es zur Verherrlichung Gottes? Ist es das, was nach dem Willen des Vaters er sowieso tun will? Wenn ich das bitte, dann sagt der Jesus, genau das wird erhört. Wir dürfen natürlich, das sage ich jetzt mal in Klammern, um es ein wenig abzurunden, wir dürfen natürlich alles beten, was uns auf dem Herzen liegt. Und alle Anliegen vor Gott kund werden lassen. Aber in Philipper 4 steht auch nicht, dass er das dann erhören wird, was ich dann ausspreche, worum ich bete. Aber da steht etwas anderes. Der Friede Gottes wird unseren Verstand, der den allen Verstand übersteigt, wird unser Herzen und unseren Sinn bewahren in Christus Jesus. Das Gebet ist in der Bibel ein sehr facettenreiches Thema. Ich möchte es nur die Besonderheit der Bedeutung hier in Vers 7 ein wenig aufgreifen und zeigen, weil man sonst schon mal hört, ich bin ganz enttäuscht, der Herr hat doch gesagt, wir dürfen beten, was wir wollen und es wird erhört. Warum geschieht das denn nicht? Dann müssen wir mal die Bibel untersuchen, was sie alles über Gebet und verschiedene Arten von Beten sagt und dann wird das ein wenig, dann wird es sicherlich ein wenig oder deutlicher für uns, in welcher Hinsicht Gebet alles, in welchen Hinsichten Gebet beschrieben ist in der Bibel. Nun, das ist das Erste. Wenn ihr also in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Zweitens, hierin wird mein Vater verherrlicht werden, verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Was ist denn eigentlich Frucht bringen? Manchmal könnte man meinen, Frucht bringen ist, wenn ich irgendwas Großartiges mache. Wo ich dann vielleicht zu den Eskimos gehe, das darf man auch, wenn der Herr einen dahin schickt, ist keine Frage. Oder, dass ich ein Kinderheim baue, irgendwo in Südamerika, das soll man auch tun, wenn der Herr das möchte. Aber wir wollen da aufpassen, dass wir nicht ein einseitiges Bild haben, was Fruchtbringen ist, im Sinne ein großartiges, was auch nach außen groß aussehendes Werk für den Herrn zu tun. Das kann sein, wenn er das will, ist keine Frage. Und dann darf man auf so einem Weg vorangehen. Aber was tun denn die Geschwister, die krank sind, die sich nicht mehr bewegen können, die da liegen? Was tun solche Geschwister, die von den äußeren Lebensumständen, in ganz anderen Umständen leben wie wir, die gar nicht diese Möglichkeiten haben äußerlich und die Mittel haben, solche auffälligen Dinge für den Herrn und in seinem Auftrag und Dienst zu tun, was können denn die machen? Können die auch Frucht bringen? Und seht, liebe Geschwister, Frucht bringen ist was anderes, zunächst einmal, als irgendwelche Werke zu tun. Der Vater wird verherrlicht, wenn wir viel Frucht bringen. Was ist Frucht für den Vater? Ich will es einmal ganz einfach sagen. Frucht für den Vater, an der er sich erfreut, ist, wenn in deinem und meinem Leben Christus sichtbar wird. Wenn sein geliebter Sohn, die Wesenszüge seines Sohnes in meinem und deinem Leben sichtbar werden. Das ist Frucht für den Vater, an der er sich freut. Er möchte nämlich seinen Sohn sehen. Der Jesus ist jetzt im Himmel, aber er hat uns auf der Erde gelassen, damit wir jetzt sozusagen stellvertretend für ihn Frucht bringen auf der Erde. Ein Zeugnis sind, dass etwas von Christus jetzt noch gesehen wird, nachdem die Welt ihn verworfen hat. Wir haben die letzten Abende gesehen, die Welt kannte ihn nicht, die Welt hat ihn nicht gewollt, die Welt hat ihn hinausgeworfen. Aber er hat solche hier, die er aus der Welt erlöst hat, damit sie in dieser Welt an seiner Stelle ihn sichtbar machen. Und wenn das sichtbar wird in meinem Leben, der Jesus, dann ist das Frucht, die der Vater liebt, an der er sich erfreut. Und jemand, der vielleicht arm ist, krank ist, keine Möglichkeiten hat, in dieser Art, wie oftmals Dienst für den Herrn Frucht bringen, verstanden wird, der hat aber vielleicht in ganz misslichen Lebensumständen sehr wohl die Möglichkeit, Frucht zu bringen, denn Galater 5, Vers 22, er muss leiden, weil er krank ist und ist dabei trotzdem freundlich. Er hat schwierige Arbeitskollegen und ist dabei trotzdem sanftmütig. Und da wird Frucht für den Vater sichtbar. Wollen wir einmal ganz einfach diese Dinge nehmen und für unser Leben sehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, wenn ihr viel Frucht bringt. Und ihr werdet meine Jünger werden. Ach so? Man muss also doch Frucht bringen, um überhaupt mal ein Jünger des Herrn Jesus werden zu können. Seht, liebe Geschwister, da gilt wieder der Grundsatz, man muss Bibeltext auslegen, indem man den Zusammenhang beachtet. Sonst kann man zu sehr irrigen, falschen Auffassungen kommen. Wir haben eine etwas ähnliche Stelle in der Bergpredigt, die will ich eben aufschlagen in Matthäus 5. Da sagt der Jesus auch zu seinen Jüngern, Vers 44, Kapitel 5, Vers 44, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters werdet, der in den Himmeln ist. Und damit meint der Herr Jesus überhaupt nicht, dass man etwas tun muss, um ein Kind Gottes zu werden, um ewiges Leben zu bekommen. Es geht wie in der Bergpredigt, so auch in Johannes 15, darum, dass hier auf der Erde, vor den Augen der Menschen, die uns beobachten, klar wird durch unser Verhalten als Nachfolger des Herrn Jesus, dass wir seine Jünger sind oder dass wir Kinder des Vaters sind. Wir werden in den Augen der Menschen als solche dann erkennbar. Und darum geht es hier. Hier geht es nicht um das innere Leben, sondern um das, was nach außen hin sichtbar wird, sodass erkennbar wird, das ist auch einer. Und dadurch wird er dann dem Zeugnis nach außen nach ein Jünger. In der Praxis. Und dann in den kommenden Versen 9, vielleicht bis 13, kann man sagen, finden wir zwei Früchte oder zwei Aspekte der Frucht. Nämlich Gehorsam, wenn ihr meine Gebote haltet, und Liebe. Vers 12, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Das sind ja die großen Kennzeichen wahren Lebens aus Gott auch im ersten Johannesbrief. Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber und Liebe zu den Brüdern. Nun hier Vers 9, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Und dann zeigt der Jesus ihnen, dass letztlich sie hier in dieser Welt jetzt seinen Platz einnehmen. Der Vater hat ihn geliebt und diese Liebe, die er genossen hat von dem Vater, diese Liebe werden auch sie erfahren, wenn sie auf dem Weg des Zeugnisses für ihn Frucht bringen, nämlich indem sie seine Gebote halten. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Liebe Geschwister, man sieht an dem Vers 10 übrigens noch einmal in dem Vergleich die Jünger, Gebote des Herrn, und der Herr und die Gebote des Vaters. Da sieht man, dass die Jünger hier den Platz des Herrn auf der Erde jetzt einnehmen im Zeugnis, im Fruchtbringen für ihn und im Fruchtbringen für den Vater. Aber wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Gebote halten ist vom Grundgedanken her Gehorsam. Aber Gehorsam ist kein Zwang, sondern werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Und liebe Geschwister, das gibt dieser Aussage so eine besonders schöne Note. Warum? Ein Christ gehorcht nicht einfach um des Gehorchens willen, weil das eben so sein muss und ich wieder mich unter einem Zwang oder einer Pflicht fühle und nicht anders kann, weil ich nicht anders darf. Das wäre ein gesetzlicher Geist. Sondern werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Und das bedeutet, das Halten der Gebote, den Willen des Herrn zu tun, ist motiviert davon, aus dem Genuss seiner Liebe, die in mein Herz strömt. Das ist mir Motivation, um ihm zu gefallen und für ihn zu leben. Das ist christliches Leben. Christliches Leben ist nicht ein minimalistisches Leben, wo ich nach dem Wort Gottes eben das gerade so tue, was ich nicht vermeiden kann, weil es schwarz auf weiß dasteht, sondern christliches Leben ist, den Willen und die Freude des Herrn zu kennen und ihm gefallen zu wollen aus einer inneren Herzenshaltung der Liebe, weil ich seine Liebe spüre und ihn dann wieder liebe. So wie er die Gebote seines Vaters gehalten hat und in seiner Liebe blieb. Der Jesus hat auf dieser Erde permanent die Liebe des Vaters empfunden. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Als unser Heiland über die Erde ging, war er der Mann der Schmerzen. Und gleichzeitig war er der stille Dulder, der Mensch, der die größte innere Freude genoss. Wir brauchen nur Psalm 16 lesen. Ich darf vielleicht einen Vers daraus zitieren oder zwei, aus denen deutlich wird, dass er hier auf der Erde tiefe innere Freude hatte. In Vers 8, Psalm 16, Vers 8 steht, ich habe den Herrn stets vor mich gestellt, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Und er sagt vorher schon in Vers 6 oder Vers 5, der Herr ist das Teil meines Erbes und meines Bechers. Vers 6, die Messschnüre sind mir gefallen in lieblichen Örtern. Der Jesus hatte ein verborgenes Leben bei seinem Gott und Vater, das von größter Freude geprägt war, auch wenn er in dieser Welt und Zeit widerstand, die Feindschaft der Sünder, den Widerspruch der Sünder erduldet hat. Warum? Weil er alle Zeit aus Liebe zum Vater das tat, was dem Vater gefiel und das Wohlgefallen Gottes des Vaters auf ihm ruhte. Und das war Freude. Und liebe Geschwister, wenn du und ich das tun, was unserem Herrn Jesus gefällt, wir ihm gehorchen, seinem Wort nachkommen, seine Gebote sind nicht schwer, sagt die Schrift in 1. Johannes 5, dann werden wir auch seine Zustimmung in unseren Herzen und Seelen genießen und spüren. Und das ist wirkliche Freude. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist vielleicht der zweite Aspekt der Frucht Liebe. Dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und das Maß der Liebe des Herrn Jesus beschreibt er dann selbst im nächsten Vers 13. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Lasst uns noch einmal den 1. Johannesbrief dazu befragen. In 1. Johannes 3, Vers 16 lesen wir, hieran habt ihr die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Liebe Geschwister, das geht sehr weit. Und das hat bei dem Herrn Jesus buchstäblich bedeutet, dass er in den Tod gegangen ist. Und hier ist jetzt nicht der Sühnetod gemeint, denn da können wir ihm nicht folgen, sondern hier ist die Hingabe für die Mitgläubigen, für die Brüder gemeint, die so weit gehen mag, dass tatsächlich jemand sein ganzes Leben aufgeht bis hin zum physischen Tod. Aber liebe Geschwister, wir können vielleicht einen Schritt kürzer treten und den Vers 17 lesen und uns dann fragen, ob wir wenigstens dem gerecht werden, was in Vers 17 in 1. Johannes 3 steht. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Wir sind alle noch nie wahrscheinlich geprüft worden dahingehend, ob wir wirklich bereit wären, unser Leben für unsere Brüder zu lassen. Aber liebe Geschwister, sind wir bereit, unser Herz nicht zu verschließen, sondern unser Herz zu öffnen für die Bedürfnisse? Und hier ist jetzt ein materieller Mangel angesprochen, 1. Johannes 3. Aber es gibt auch viele nicht materielle Mängel oder Bedürfnisse unter den Gläubigen im Volk Gottes. Sind wir da bereit, Liebe, Wohlwollen dem Mitbruder und der Mitschwester gegenüber zu erweisen, indem wir unser Herz nicht verschließen? Verschließt sein Herz vor ihm, das ist doch ein furchtbar trauriger Ausdruck. Kann das sein, dass wir, so wie der Herr uns an einem Ort zusammengestellt hat, unsere Herzen voreinander verschließen, gar nicht wissen, auch nicht wissen wollen oder gar kein inneres Interesse daran haben, wie es dem Bruder, wie es der Schwester geht? Nein. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und was ist hier mit Liebe gemeint? Liebe ist nicht oder bedeutet nicht, dass wir jemandem anderen wohlgesonnen sind, weil der immer nett und freundlich zu mir ist, weil er mich auch öfters schon eingeladen hat oder mir etwas Gutes getan hat, dass ich deswegen ihn liebe, sagt der Jesus in der Bergpredigt. Ja, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was tut ihr dann anders als die Nationen? Das ist ein bisschen Höflichkeit, das ist ein bisschen Erziehung, das ist ein bisschen Kultur, aber mehr nicht. Bewegt sich die Liebe unter uns Kindern Gottes auf dem Niveau bloß der Kultur und der Höflichkeit? Oder ist Liebe das, was Liebe wirklich meint? Der Jesus hat die Jünger geliebt, obwohl da so ziemlich schwierige Charaktere dabei waren. Da war auch so ein Zelot dabei, ja, Simon der Eiferer. Da gab es dann welche, die hießen auch noch Boanerges, Söhne des Donners. Also man kann sich vorstellen, es ging nicht immer unter den Jüngern ganz liebreich zu. Die haben sich auch mal ein bisschen, fast hätte ich gesagt, in die Haare gekriegt, wer der Größte unter ihnen sei. Aber der Jesus fordert sie auf, auch wenn sie unterschiedlich sind, auch wenn im menschlichen Charakter vielleicht nicht alles so passend und fein ist, dass trotzdem diese Art von Liebe da sein soll, die nämlich der Liebe Gottes entspricht. Und das ist eine Liebe, die einfach liebt und gibt und schenkt, weil sie nicht anders kann, weil sie dem anderen wohltun will, weil sie dem anderen wohlgesonnen ist, weil sie den Segen des anderen wünscht, weil sie möchte, dass der andere im Glauben gefördert wird. Dann verschließt man sein Herz nicht vor dem anderen. Da öffnet man das Herz. Da nimmt man Anteil an dem anderen, um einander die Hände zu reichen und zu helfen auf dem Glaubensweg. Das möchte der Jesus gerne bei mir, bei dir, bei uns allen sehen. Dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde, das ist eine größere Liebe, kann man nicht haben, sagt der Jesus hier. Und dann spricht er von seinen Jüngern als seinen Freunden. Ihr seid meine Freunde. Das ist ein großes Privileg, ein Vorrecht. Aber wenn wir schon, und das ist dieser Zweiklang eben der Bibel, den wir immer wieder haben, wenn wir auf der einen Seite ein Vorrecht haben, ein Privileg, dann zeigt der Jesus auf der anderen Seite auch die Pflicht. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und das ist überall so in der Heiligen Schrift. Sie zeigt uns immer die Gnade, die Segnung und sie zeigt uns dann auch die Praxis und wie wir in der Verantwortung darin leben sollen. Das ist auch hier so. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Diese Vertrautheit mit ihm, denn mein Jesus ist mit dem Gehorsam verbunden. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Und das ist wirklich wahr. Der Jesus hatte alles, was er von seinem Vater gehört hatte, den Jüngern kundgetan. Er hatte ihnen den Vater offenbart. Er hatte ihnen das ewige Leben gezeigt. Er hatte ihnen von dem Vaterhaus erzählt. Er hatte ihnen gesagt, dass er wiederkommen würde. Er hatte ihnen mitgeteilt, dass er den Heiligen Geist senden würde. Er hatte ihnen vor allen Dingen von seinem Werk, das er am Kreuz tun würde, berichtet und hatte ihnen gezeigt, dass alle Segnungen der himmlischen Dinge darauf gegründet waren. Das hatte der Herr Jesus alles den Jüngern gesagt. Und er sprach mit den Jüngern tatsächlich anders als mit den Menschen aus dem Volk Israel oder aus den Juden damals. Wenn wir ganz kurz aus Markus 4 zwei Verse dazu nehmen. In Johannes 4 sagt er, in Vers 10, und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, mit den Zwölfen über die Gleichnisse. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen, denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil und so weiter. Der Jesus hat also seinen Jüngern tatsächlich, auch wenn er mit ihnen unterwegs war und Gleichnisse erzählte, den Jüngern einen Privatunterricht gegeben, damit sie verstehen konnten, was den anderen doch verborgen blieb ihres Unglaubens wegen. Euch habe ich Freunde genannt, aber liebe Geschwister, wenn der Jesus uns Freunde nennt, und das ist eine große Gnade, dann haben wir kein Recht, ihn unseren Freund zu nennen. Ich glaube nicht, dass wir das haben. Wir haben auch kein Recht, ihn unseren großen Bruder zu nennen. Wenn der Jesus uns seine Brüder nennt, dann ist das Gnade, aber er bleibt immer unser Herr. Und auch in Hebräer 2, wo ich eben raus zitierte, er schämt sich nicht, uns seine Brüder zu nennen. Aber die Umkehrung, die finden wir, meine ich, in der Bibel nicht. Und auch in Johannes 20, wo er als der Auferstandene zu Maria spricht, gehe hin und sprich zu meinen Brüdern. Das ist das erste Mal, dass der Jesus die Jünger seine Brüder nennt. Dann sagt er nicht, ich fahre auf zu unserem Vater und zu unserem Gott, sondern er sagt, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott. Es bleibt immer diese heilige Unterscheidung zwischen dem Erstgeborenen unter vielen Brüdern und den Brüdern, die durch Gnade zu Brüdern erklärt worden sind. Und das wollen wir auch in diesem feinen, unterscheidenden Sprachempfinden festhalten, damit er in allem den Vorrang habe. Ihr habt nicht mich auserwählt, Vers 16, sondern ich habe euch auserwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit um was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Ihr habt nicht mich auserwählt. Liebe Geschwister, jetzt kommen wir nach vielen Versen, wo es um unsere Verantwortung in der Praxis als Jünger hier auf der Erde geht, kommen wir doch zu einem Vers, in dem es um die Gnade geht. Die Basis von allem ist nämlich wirklich die Gnade und kann auch nichts anderes sein. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt. Diese Jünger wären keine Reben am Weinstock, wenn sie nicht auserwählt wären. Diese Jünger könnten keine Frucht bringen, wenn sie nicht durch die Gnade dazu auserwählt wären. Und liebe Geschwister, was auch immer, und das werden wir hoffentlich jetzt zum Abschluss sehen, an Ertrag zur Ehre des Vaters aus unserem Leben hervorkommt, es ist immer auf die auserwählende Gnade gegründet. Und ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Eure Frucht bleibe. Wenn etwas bleibt in unserem Leben oder aus unserem Leben als ein Ertrag, wenn etwas bleibt, dann nur, weil es von Gott gewirkt ist. Es steht in 1. Johannes 2, und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Die Dinge, die mit Gott, dem Vater, verbunden sind, die Dinge, die aus, wo der Lebenssaft aus der, dem Weinstock, aus der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus in uns hineinfließt, das sind bleibende Dinge. Sie haben Wert für die Ewigkeit. Sie finden die Anerkennung Gottes. Es ist bleibende Frucht. Damit, um was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Er gibt. Nicht wir haben uns angestrengt. Nicht wir haben irgendein Verdienst, sondern unsere Bitte an den Vater ist die, dass er uns in unserem Leben so reinigt und gestaltet, dass tatsächlich Frucht für ihn hervorkommt. Und dann gibt er das. Es ist schlussendlich auch nichts anderes als eine Gabe seinerseits. Und dieser Gedanke, dass die Frucht allein durch Gnade bewirkt wird, wenn auch wir verantwortlich sind, in unserem Herrn zu bleiben und die Gemeinschaft mit ihm täglich zu pflegen, aber dass die Frucht schlussendlich aus Gott oder aus der Lebensverbindung zu unserem Herrn Jesus hervorgebracht wird, das ist schon im Alten Testament bezeugt. Und zwar möchte ich jetzt noch zum Abschluss eine Stelle aus Hosea 14 lesen. Da haben wir ein prophetisches Wort aus der Zukunft Israels in Hosea 14, Vers 9. Ich lese den Vers und sage kurz zu den mit Gedankenstrichen unterbrochenen Satzteilen oder Satzaussagen etwas. Ephraim, das ist also das Nordreich Israel, wird in der Zukunft sagen, wenn sie umkehren, was habe ich fortan mit den Götzen zu schaffen? Das ist Umkehr, Hinwendung zu Gott nach langer Zeit des Götzendienstes. Dann kommt eine Aussage Gottes. Ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt. Das ist Annahme seitens Gottes. Gott nimmt dieses Volk wieder an. Er hört die Buße, das Bekenntnis und blickt auf ihn. Das ist Annahme. Und dann kommt wieder die Sprache dieser gläubigen Menschen in der Zukunft. Ich bin wie eine grünende Zypresse. Das ist dann wieder Leben, da ist dann wieder Saft. Und dann kommt noch einmal die Stimme Gottes. Aus mir wird deine Frucht gefunden. Und das ist immer so und das muss immer so bleiben. Wenn es einen Ertrag gibt, wenn es Frucht gibt, dann ist trotz aller Verantwortung, die 100% ist in unsererseits, trotzdem alles 100% Gnade. Das ist diese Mathematik der Bibel. Auf der einen Seite sind wir gefordert, auf der anderen Seite sagt Gott, deine Frucht wird aus mir gefunden. Und Gott kann tatsächlich, der Vater kann nur die Frucht anerkennen, die tatsächlich aus seinem Sohn durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns gewirkt ist. Gott, der Vater, kann nie etwas von seinen Kindern annehmen, außer es ist von ihm geschenkt, von ihm gewirkt und trägt ganz das Wesen seiner selbst. Wir können auch keine Anbetung bringen, wir können ihm keinen Dank bringen, außer es ist von ihm gewirkt, denn dann allein hat es diesen Wohlgeruch, der für ihn kostbar ist. Dann gibt es bleibende Frucht. Und wenn wir bald vor unserem Herrn im Himmel sein werden, vor ihm stehen werden, vor ihm, der auf dem Thron sitzt und im Lamme, dann darf durch Gottes Gnade aus deinem und meinem Leben auch Frucht sichtbar werden. Aber dann werden wir tiefer erkennen, als wir es heute sehen, dass jede Frucht durch Gnade gewirkt war. Und dann werden wir die Gnade preisen, liebe Geschwister, die trotzdem Frucht in meinem Leben gewirkt hat, obwohl so viel Schwachheit, so viel Versagen da war. Und das wird uns zu Dank und Anbetung niederfallen lassen vor den Füßen dessen, der diese Frucht gewirkt hat, zu seiner ewigen Verherrlichung.